wo ich mich als Einzelner darum bemühe, in einer friedlichen Gesinnung zu leben, da präge ich die Gesellschaft mit und da mache ich meinen kleinen Beitrag dazu, dass auch die Welt ein Stück friedlicher wird. Sie fragen, wann muss ein Christ, eine Christin aufstehen, wenn die von Gott geschenkte Würde eines Menschen angegriffen wird? Friedensarbeit aus religiöser Motivation, die wird häufig hier in Deutschland gar nicht wahrgenommen. Und dadurch erscheint Religion und bestimmte Religion vor allen Dingen als reiner Gewaltfaktor.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei seid. Die 1990er Jahre waren geprägt von der Hoffnung auf eine friedlichere Welt. Heute erleben wir Kriege in Europa, eskalierende Konflikte im Nahen Osten und jüngst Spannungen mit dem Iran. Und irgendwie auch eine wachsende Unsicherheit allgemein in unserer Gesellschaft. Was ist passiert? Und was bedeutet Frieden eigentlich, jenseits von politischen Schlagzeilen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Jochen Reidegeld. Er war früher stellvertretender Generalvikar im Bistum Münster und arbeitet heute beim Institut für Theologie und Frieden in Hamburg. Er forscht nicht nur zu Fragen von Krieg und Frieden, sondern engagiert sich auch ganz konkret im Irak und in Syrien. Herr Reidegeld, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Herr Reidegeld, immer wieder hört man oder liest man von einer weit verbreiteten Unsicherheit unserer Zeit. Was genau ist da aus Ihrer Sicht verloren gegangen? Oder anders gefragt, wie ist es zu dieser Unordnung in der Welt aktuell gekommen?
Also ich gehöre noch zu der Generation, die sich aus eigener Erinnerung an die 90er Jahre erinnern kann. Und das war eigentlich die Zeit einer großen Hoffnung auf Sicherheit und Stabilität und Frieden. Nach dem Ende des Kalten Krieges hatte man die große Hoffnung, dass jetzt eine Ära des internationalen Rechts, der Kooperation anbricht. Und wenn wir von der Zeit danach sprechen, dann müssen wir, glaube ich, von der Zeit einer verpassten Chance auf Frieden und Verständigung reden. Und da haben verschiedene Seiten ihren Anteil, aber auch wir als sogenannter Westen. Wir haben die Vorstellung gehabt, dass sich nicht nur unser demokratisches System, sondern auch unser Wirtschaftssystem als das einzig wahre erwiesen hat. Und dann hat man gesagt, damit wollen wir jetzt die ganze Welt beglücken. Aber die ganze Welt wollte sich auch eben nicht beglücken lassen. Und dann, das nennt der Kollege Masala den liberalen Imperialismus, dann sind die Daumenschrauben angezogen worden. Also ihr bekommt nur entsprechende Entwicklungshilfe, wenn ihr unser Wirtschaftssystem, wenn ihr unser demokratisches System nach unserem Vorbild durchsetzt. Und dagegen hat es wachsenden Widerstand gegeben und daraus ist die Welt in eine neue Unordnung geraten.
Das heißt, es ist auch wirklich objektiv unsicherer, unordentlicher oder ist das eher die Wahrnehmung von diesem Verlust von Orientierung, Ordnung?
Also ich glaube, wir im Westen machen jetzt und in Europa machen jetzt eine Erfahrung, die Menschen in anderen Erdteilen seit vielen Jahrzehnten machen. Auch das, was wir die große Ära des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg nennen, ist ein großes Geschenk für Europa gewesen, aber kaum für die Menschen im Nahen Osten, im Mittleren Osten, in den Ländern Afrikas. Ja, der Krieg ist uns näher gerückt mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Ja, Dinge, die wir für ja fast wie in Beton gegossen geglaubt haben, wie zum Beispiel die Demokratie, sind nicht mehr unhinterfragt. Und dann kommt ein Faktor hinzu, der, glaube ich, das Gefühl der Unsicherheit, die auch eine objektive Unsicherheit ist, nochmal sehr verstärkt, und das sind die sozialen Medien. Und das ist eine mathematische und eine ökonomische Frage. Ja. Wie funktionieren die sozialen Medien? Sie funktionieren nach Algorithmen. Wie sind diese mathematischen Algorithmen ausgerichtet? Schlechte Nachrichten verbreiten sich deutlich mehr und weiter als gute Nachrichten. Mhm. Laute Nachrichten deutlich mehr als differenzierte Botschaften. Und das schafft natürlich eine Atmosphäre, in der das Gefühl der Unsicherheit, der Angst deutlich wächst. Und auch da sind wir wieder bei den Ursachen der Unordnung. Diese Algorithmen sind nach rein ökonomischen Kriterien ausgerichtet. Nicht nach der Frage, was tut der Gesellschaft gut, was ist gesellschaftlich sinnvoll, sondern womit bekomme ich die größten Klickzahlen.
Das klingt jetzt so, als könnte man sagen, dass die sozialen Medien auch ein Faktor sind, die die ganze Situation anfälliger machen für Radikalisierung, Polarisierung, Gewalt. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Das ist nicht die alleinige Ursache, aber es ist ein verstärkter Effekt. Und dann der zweite Faktor der Unsicherheit, ich habe eben ja auch vom Westen gesprochen, das muss man, glaube ich, auch noch ergänzen, ist, dass sich natürlich auch vom sogenannten Osten her zwei Länder in eine Richtung bewegt haben, die die Welt in eine größere Unsicherheit rückt. Das ist einmal Russland mit einer sehr ideologisch geprägten Politik. Man hat sich eigentlich darauf verlassen nach 1990, wir machen jetzt wirtschaftliche Verbindungen und dann lohnt sich für niemanden mehr Krieg zu machen. Aber Ideologie schlägt Wirtschaft. Also es gibt eine wachsende Ideologie des Ruski Mir, übrigens auch von Theologen mit im Grunde genommen verfasst und initiiert, die mit großer Verachtung auf den Westen schaut, auf den verkommenen Westen und die eine imperiale Politik wieder nach vorne bringt. Und diese ideologiegetriebene Politik führt zu Unsicherheit und natürlich auch die Veränderungen in China. China hat lange einen Kurs verfolgt, der auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet war. Und mit Xi Jinping haben wir einen Präsidenten jetzt in China, der die Ideologie der kommunistischen Partei im Zweifelsfall über wirtschaftliche Faktoren und wirtschaftliche Gewinnerwartungen stellt. Und damit läuft die Welt wieder in eine Unsicherheit, ja, die viele Menschen beunruhigt. Und dann das, was sich in Amerika tut. Auch eine ideologiegetriebene Politik, auch wenn man sich auch die Rede von Rubio jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz anhört, wenn er da von westlicher Zivilisation spricht, der nationale Sicherheitsbericht spricht von kultureller Gesundheit. Das klingt für unsere deutschen Ohren auf dem Hintergrund unserer Geschichte äußerst beunruhigend und zu Recht beunruhigend.
Vielleicht kommen wir gleich trotzdem noch mal kurz auf Amerika zu sprechen. Schauen wir mal. Aber zuerst ist jetzt gerade auch einige Male schon das Wort Krieg gefallen. Wir erleben es ja auch in Europa, wie das einfach näher rückt. Wenn Sie jetzt als Theologe und Friedensethiker von Frieden sprechen, meinen Sie damit die Abwesenheit von Krieg oder ist das was Grundsätzlicheres, was dahinter steckt?
Also ich würde das und das tut die Friedensethik auch, in zwei Teile trennen. Das eine ist der negative Frieden. Das meint die Abwesenheit von Gewalt und ist häufig die erste Stufe nach einem bewaffneten Konflikt, dass die Waffen schweigen, dass die Leute sich nicht mehr bekämpfen. Aber die Friedensethik spricht dann eben auch von einer zweiten Stufe, von einem positiven Frieden. Dieser positive Frieden heißt, Menschen können in Sicherheit leben, Menschen erfahren, dass ihre Menschenrechte geachtet werden, Menschen können sich entfalten, haben Bildung. Also das, was die Friedensethik in den Satz passt, wahrer Friede setzt Gerechtigkeit voraus. Dieser wahre oder dieser positive Frieden ist eben auch mehr als Sicherheit.
Man spricht ja auch häufig von dem gerechten Frieden, glaube ich. Und früher hat man vielleicht eher nochmal von gerechtem Krieg gesprochen. Kann man da eine Entwicklung sehen?
Ganz stark hat die Entwicklung auch nochmal einen Punkt gehabt bei Papst Franziskus, der auch deutlich gesagt hat, man kann nicht mehr von gerechtem Krieg sprechen oder man kann nicht von gerechtem Krieg, weil es keinen gerechten Krieg gibt. Aber eigentlich schon beginnt mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, hat die Kirche zunehmend vom gerechten Frieden gesprochen. Eben genau das Herstellen einer Wirklichkeit in der Welt, in der Gesellschaft, in den Staaten, die gleiche oder gerechte Lebensverhältnisse für alle herstellt. Und nur so kann wirklicher Frieden auch wachsen. Jetzt kommen wir aber in eine Situation, in der das, was die Lehre vom gerechten Krieg eben behandelt, wieder mehr in den Fokus rückt. Also die Lehre vom gerechten Krieg, vielleicht spricht man, um es auch leichter zu machen, vom gerechtfertigten Krieg. Die sagt ja nicht, Krieg ist eine tolle Sache, sondern die Lehre vom gerechten Krieg hat versucht, erst einmal strenge Kriterien anzulegen, wann man überhaupt Gewalt und militärische Gewalt anwenden kann. Nämlich, um es kurz zusammenzufassen, eigentlich nur im Sinne der Verteidigung, der Wiederherstellung von Gerechtigkeit, dann nur mit angemessenen Mitteln. Man spricht ja auch von dem Recht vor dem Krieg, dem Recht im Krieg und dem Recht nach dem Krieg. Also, was will ich damit sagen? Die Grundlehre der Kirche bleibt die Lehre vom gerechten Frieden, weil das Ziel immer der Frieden ist. Und Papst Franziskus hat absolut recht gehabt, wenn er gesagt hat, jeder Krieg ist eine Niederlage der Menschheit. Aber wir sind auch in einer Situation, in der wir wieder mit der Realität, hier in Europa, woanders schon längst, mit der Realität des Krieges konfrontiert werden. Und auch darauf müssen wir als Kirche und als Christen eine ethische Antwort geben. Müssen wir ethische Kriterien anlegen. Also die angreifende Nation ist immer zu verurteilen. Aber welche Mittel darf man anwenden, um sich zu verteidigen? Das Mittel der Verhältnismäßigkeit zum Beispiel. Wie ist die Zivilbevölkerung zu behandeln? Wie geht man mit feindlichen Kombattanten um? Das sind alles Fragen, da kann ich natürlich sagen, da machen wir uns die Hände nicht schmutzig, da sagen wir als Kirche gar nicht zu. Und trotzdem müssen wir mit dieser Situation umgehen und dafür Kriterien entwickeln. Darum würde ich auch sagen, es geht nicht darum zu sagen, entweder die Lehre vom gerechten Frieden oder die Lehre vom gerechten Krieg. Beide geben Antworten auf unterschiedliche Situationen. Aber das Ziel und der Hauptpunkt bleibt die Lehre vom gerechten Frieden.
Ist dann die Suche nach Antworten auf diese Fragen, die Sie gerade geschildert haben, auch eine Suche auf eine spezifisch christliche Perspektive auf Frieden? Also gibt es die? Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil es ist ja nicht nur Theorie, über was wir sprechen im Bereich Friedensethik, sondern es geht ja auch um Verantwortung. Es geht um eine politische, eine gesellschaftliche, aber auch vielleicht eine persönliche Verantwortung. Und gibt es da eine spezifisch christliche Perspektive?
Die christliche Perspektive speist sich daraus, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist und daraus eine unverlierbare Würde erwächst. Und die christliche Perspektive erwächst daraus, dass der Friede von unserer Botschaft her, vom Glauben her, ein Geschenk Gottes ist und zugleich eine Aufgabe des Menschen. In manchen Kriterien mag sich die christliche Friedensethik nicht von einer säkularen unterscheiden, aber die Begründung, die Wurzel, aus denen das wächst, das ist sicherlich spezifisch christlich und dann auch die Art und Weise, wie es sich in der Praxis verwirklicht, nämlich in der Form des Religious Peacebuilding, des christlichen Peacebuildings. Und da haben wir unendlich viele Initiativen. Warum setzen sich Menschen in der Kirche für Versöhnung ein? Weil sie das als Auftrag Gottes empfinden.
Wie ist das aus katholischer Sicht? Hat ein wohlhabendes Land, wozu ja auch zum Beispiel Deutschland gehört, eine besondere Verantwortung gegenüber ärmeren Ländern oder Regionen, die vom Krieg gebeutelt sind, von Konflikten?
Ja, absolut. Also das ist ja schon im gesellschaftlichen Bereich die katholische Soziallehre, die sagt, das Eigentum verpflichtet. Ja. Das ist eine individuelle Verpflichtung, aber das ist auch eine Verpflichtung, die wir als Nationen haben. Wir müssen, glaube ich, im Moment sehr aufpassen, wenn wir uns die Rede von Friedrich Merz anschauen auf der MSC, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dann hat er ja mit einem gewissen Genuss vom normativen Überschuss der früheren Außenpolitik gesprochen. Damit meinte er, ja, man ist da moralinsauer durch die Welt gelaufen, hat den Leuten gesagt, wie sie es machen sollen, aber hat selber nicht danach gehandelt. Das halte ich für etwas einfach. So stark ich seine Rede sonst auch fand, die Tendenz scheint mir im Augenblick zu sein, dass eine wertegeleitete Außenpolitik als etwas naiv dargestellt wird. So, ja, die Außenministerin war so ein guter Mensch und ist dann durch die Welt gelaufen mit diesen Werten, aber hat damit eigentlich nichts erreicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede Außenpolitik natürlich auch eigene Interessen des Landes wahrnehmen kann und soll. Das ist der Auftrag, den die Verantwortlichen im Staat gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern haben. Und zugleich ist das aber immer, und das ist dann wieder die christliche Note, beschränkt sich eben, und das begreifen solche Bewegungen wie die Magerbewegung nicht, ist die Verantwortung immer auch eine, die vom Gott her allen Menschen zukommt, für alle Menschen. Menschliche Verantwortung für andere, die von Gott her kommt, begrenzt sich eben nicht auf die Nation, sondern begrenzt sich auf die ganze Menschheit. Und darüber hinaus bin ich auch der festen Überzeugung, dass eine rein pragmatische Politik letztendlich keinen nachhaltigen Frieden bringt, wenn eine nur interessengeleitete Politik stellt keine Gerechtigkeit her und damit auch keinen Frieden. Und ich bin mir sicher, nur wenn das Ziel gleichzeitig neben den Interessen des Landes auch die Gerechtigkeit ist, nur dann ist das eine nachhaltig friedensschaffende Politik.
Ein Stichwort, was mir einfällt, ist zum Beispiel die Flüchtlingsfrage. Da ist es ja schon dann ganz praktisch so, dass ein Land dem anderen natürlich irgendwie helfen muss.
Das ist auch was, was man, glaube ich, nochmal differenzieren und abschichten muss. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, dass man Frau Merkel ihre Bereitschaft zu helfen vorwirft. Was man im Nachgang sicherlich sagen kann, manche Dinge würde man heute in der Steuerung der Flüchtlingsströme anders machen. Man muss immer auch gucken, was kann eine aufnehmende Gesellschaft leisten. Mhm. Wobei ich finde, die Art und Weise, wie auch in unseren Kirchengemeinden an vielen Stellen Menschen sich für Geflüchtete einsetzen, das ist eine Sternstunde unseres Landes. Und das muss man eben auch deutlich so benennen. Auf der anderen Seite, man darf auch eben Ängste und Bedenken von Menschen nicht beiseite schieben. Aber als jemand, der ja auch in vielen Kriegsgebieten unterwegs gewesen ist und humanitär aktiv gewesen ist, sage ich immer zwei Dinge. Viel besser als Geflüchtete aufzunehmen, ist es, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und da sind wir zum Beispiel bei Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Jetzt die Ukraine mal ausgenommen, wo es um einen Verteidigungskrieg gibt, aber Kriege am Laufen zu halten aufgrund unserer eigenen wirtschaftlichen Interessen. Und das Zweite ist, den Menschen Lebensverhältnisse zu ermöglichen, die sie eben auch nicht flüchten lassen. Und die Menschen wollen eigentlich in ihrem Land bleiben. Die wollen nicht flüchten.
Ja, klar, ist ihre Heimat. Also
ja, absolut. Genau, ihr Zuhause. Und wir tun immer so, als ob sie nichts Besseres zu tun hätten, als in unsere Sozialsysteme einzuwandern. Wer vor Ort war, weiß, der Großteil der Menschen flüchtet nicht, sondern lebt unter schwierigsten Umständen in den direkten Nachbarländern oder in den Kriegsgebieten selber, weil sie ihre Heimat nicht verlassen wollen.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, Sie beschäftigen sich ja nicht nur wissenschaftlich mit diesen Themen, sondern sind auch selbst in Konfliktregionen aktiv, im Nordirak, in Syrien waren Sie schon häufig. Was unterscheidet die Diskussion hier in Deutschland von der Realität in diesen Regionen wie Syrien oder dem Irak?
Also ich glaube, was einfach notwendig ist, damit man zu einer gerechten Beurteilung kommt, ist, dass man wirklich fühlt und sieht und riecht und spürt, wie die Menschen dort wirklich leben, was es bedeutet, in einem Flüchtlingslager untergebracht zu sein. Ich reise jetzt seit 2015 in die Region und erlebe Menschen, die vorher nicht groß anders gelebt haben als wir, die seit 10 Jahren oder 11 Jahren in einem solchen Flüchtlingslager in einem Zelt leben. Ich erlebe eine hohe Selbstmordquote unter Jugendlichen, weil sie keine Perspektive haben. Ich erlebe eine junge Generation, die ohne die Chance auf Bildung und Selbstentwicklung aufgewachsen ist. Das zu begreifen, glaube ich, ist wichtig, um dann auch verstehen zu können, warum Menschen dann doch, wenn es überhaupt keine Perspektive mehr gibt, flüchten und eben um die eigene Verantwortung auch zu spüren, dass eigene Interessen auch ihre Grenzen haben, nämlich auch darin, dass wir eben auch die Lebensmöglichkeit für andere herstellen müssen.
Ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn Sie vor Ort sind und diese ja unmittelbare Traumatisierung erleben, die zerstörte Infrastruktur und auch religiöse Spannung ja sehr, sehr konkret erleben.
Einmal das ist so das eine, das hat mich ja auch ein bisschen in mein Forschungsfeld gebracht, auch zu erleben, wie die Religion wirklich zu einem Faktor von Hass und Gewalt wird, weil sie eben auch tiefe Schichten des Menschen erreicht. Und dann werden aus Interessen heilige Sachen. Was mir aber auch immer wichtig ist, dass man Religion nicht nur auf den Konfliktfaktor reduziert und auch nicht nur bestimmte Religionen. Im Augenblick wird ja vor allen Dingen der Islam auch so wahrgenommen. Da hat der Islam sicherlich auch eine Aufgabe, aber wie alle anderen Religionen, dass er nicht instrumentalisiert wird. Was die Menschen dann aber nicht sehen, die nicht vor Ort sind, dass es auch ganz viele Menschen in der Region gibt, die aus religiösen Gründen für Versöhnung eintreten. Nur diese kleinen Versöhnungsinitiative, die Friedensprojekte vor Ort, die Hilfe auch über die Religionsgrenze hinaus, die ist für uns in Deutschland nicht sichtbar. Die wird auch in den Medien nicht sichtbar. Das heißt, Menschen setzen sich, weil sie gläubige Muslime sind oder weil sie gläubige Christen sind, eben für Versöhnung ein. Oder auch gläubige Juden sind. Ich erinnere mich sehr gut an die Begegnung mit Anton Goodman von den Rabbis for Human Rights, die jedes Jahr zur Olivenernte ins Westjordanland fahren, um die Menschen dort vor gewalttätigen Angriffen zu schützen, die palästinensischen Bauern während der Olivenernte. Und die sagen, Bauern misstrauen uns, weil wir Rabbis sind. Unsere anderen Rabbi-Kollegen verachten uns, weil sie uns für Verräter halten. Aber wir machen hier Frieden auf Vorrat, weil wir die Hoffnung haben, dass wenn sich die Tür öffnet, wir dann die Brückenbauer sein können, die den Frieden herstellen. Friedensarbeit aus religiöser Motivation die wird häufig hier in Deutschland gar nicht wahrgenommen. Und stimmt. Dadurch erscheint Religion und bestimmte Religion vor allen Dingen als reiner Gewaltfaktor.
Ja, das stimmt. Das ist nochmal eine andere Perspektive. Und gleichzeitig, wenn wir auf aktuelle Spannungen schauen, wie mit dem Iran oder Israel, Palästina, dann steckt der religiöse Rhetorik, erleben wir auf beiden Seiten. Spielen denn religiös motivierte Konflikte heute wieder eine größere Rolle als
früher? Das muss man wohl sagen. Und auch, dass diese religiös motivierten Konflikte uns näher rücken. Wenn wir normalerweise an religiös motivierte Konflikte denken, dann denken wir an den Mittleren Osten, an den Nahen Osten, genau. Die Region, die Sie benannt haben. Wenn wir uns aber, und das habe ich eben schon angedeutet, die neue russische Politik angucken, diese Ideologie des Ruskimir, die eben auch im Wesentlichen von orthodoxen Theologen mitentworfen wurde, wenn man schaut, wie auch die russisch-orthodoxe Kirche sich an diesem Krieg beteiligt, dann hat diese Ideologie, auch diese anti-westliche Ideologie, einen religiösen Charakter oder zumindest einen religiösen Strang. Wenn wir uns die Situation in den Vereinigten Staaten anschauen, dann hat Trump die höchsten Ergebnisse und sowohl unter katholischen als auch unter evangelischen Christen bekommen. Und es war nicht nur der Bible Belt, sondern es waren auch die katholischen Christen, die ihn überdurchschnittlich gewählt haben. Wenn wir uns die Ideologie eines J.D. Vance angucken oder eines Peter Thiel, die im Grunde ja eigentlich der ideologische Motor hinter der Regierung Trump sind, dann begründen sie, auch Rubio zuletzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, das eben auch mit der christlichen Tradition, mit dem christlichen Glauben. J.D. Vance spricht dann von einer gestaffelten Nächstenliebe, war für mich eine völlig neue Erkenntnis, dass man ja seine enge Familie natürlich näher lieben müsste oder mehr lieben müsste als die etwas fernstehende. Also teilweise wirklich auch eine krause und veränderte christliche Lehre. Aber wir haben in Europa durch die Aufklärung Religion eigentlich mehr in den Bereich des Privaten eingeordnet. Wir haben eigentlich auch ja auch objektiv erlebt, dass der Einfluss des Religiösen mehr und mehr zurückgeht und eigentlich aus unserer Gesellschaft verschwindet. Und jetzt erleben wir eigentlich eine Rückkehr des Religiösen und auch eben religiös verbrämter Ideologien, würde ich allerdings sagen. Ich würde sie nicht als religiöse Ideologien bezeichnen, sondern als religiös verbrämt.
Jetzt haben Sie gerade Amerika schon angesprochen. Wir kommen noch mal kurz darauf zu sprechen, weil Sie eben schon gesagt haben, es gibt auch zunehmende Polarisierung innerhalb von Gesellschaften, nicht nur internationale Konflikte wie in den USA. Wann muss ein Christ oder ein Katholik aufstehen und widersprechen? Vielleicht sogar der eigenen Regierung oder der gesellschaftlichen Mehrheit?
Wir erleben das im Augenblick zum Beispiel durch die amerikanische Bischofskonferenz. Das ist etwas, was ich, will ich ehrlich sagen, dieser amerikanischen Bischofskonferenz nicht zugetraut habe. Mhm. Und die sind aufgestanden und zwar in einer Breite und einer Mehrheit bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen und hat sich gegen die unmenschliche Behandlung von Migrantinnen und Migranten ausgesprochen. Sicherlich auch nochmal ermutigt durch Papst Leo. Aber das haben wir auch in unserer eigenen Geschichte. Wir sind nicht weit vom Dom hier entfernt und dem Grab von Kardinal von Galen. Das Faszinierende an ihm als Person war, dass er, obwohl er aus einem sehr konservativen Umfeld kam, als die Herausforderung durch den Nationalsozialismus kam, gegen den großen Strom der Zeit aufgestanden ist und Kritik geübt hat. Sein Ansatzpunkt war, ganz konkret die Würde des Menschen, vor allen Dingen die Würde von Menschen mit Behinderung. Das ist der Ansatzpunkt. Sie fragen, wann muss ein Christ, eine Christin aufstehen? Wenn die von Gott geschenkte Würde eines Menschen angegriffen wird, dann ist unser Platz als Christin, als Christen an der Seite dieser Menschen.
Sie haben jetzt schon einige Figuren genannt, auch historisch oder aus der jetzigen Zeit. Man hört oft, dass die katholische Kirche prädestiniert sei zur Vermittlung zwischen Konfliktparteien. Ist das eher so eine ganz romantische Vorstellung oder ist das wirklich eine reale Aufgabe?
Ich glaube, das ist abbildbare Realität, dass die Kirche das tut. Mhm. Das tut sie auf verschiedene Weise. Was ich benenne mal ihre Stärken als erstes. Ihre Stärken sind, und das merke ich immer wieder in meiner Arbeit im friedensethischen Feld in Syrien oder im Irak, die Kirche ist bis in die kleinsten Gebiete, die Dörfer hinein, die Familien einfach vernetzt. Sie ist ein unglaubliches Netzwerk und hat deshalb auch die Fähigkeit, positiv und vermittelnd einzuwirken. Sie erhält auch in einem ganz anderen Maße Informationen, als irgendeine NGO oder irgendein Staat das tun kann. In jeder Region vor Ort ist ein Pfarrer, sind Gemeindemitglieder. So, das ist einmal ein Netzwerk. Dann ist es, das können wir uns in Europa kaum vorstellen und natürlich auch nachvollziehbar aufgrund der Erfahrung, wie mit sexualisierter Gewalt umgegangen ist. In vielen Regionen dieser Welt genießen Vertreter der Religionen einen Vertrauensvorschuss, weil ihnen zugetraut wird, nicht interessengeleitet zu handeln. Das ist leider nicht immer so, aber es ist eben auch an vielen Stellen so. Und weil die Kirche oder weil die Religionen insgesamt so wie religiöse Gewalt auch tiefen Schichten eines Menschen instrumentalisiert, kann aber auch mit den Begriffen wie Versöhnung, Vergebung, Heilung, Kirche die tiefen Dimensionen eines Menschen für diesen Friedensprozess wirklich auch erreichen. Und das ist die große Stärke. Das machen die Kirchen als verfasste Kirchen, dort, wo sie sich eben nicht politisch instrumentalisieren lassen. Das machen aber auch ganz viele christliche Initiativen. Also ich würde sagen, mindestens im gleichen Maße sind es vor allem die Initiativen nicht offizieller Amtsträger, sondern von Menschen aus den Gemeinden vor Ort, die diese christliche und Friedens- und Versöhnungsarbeit wieder wirklich leisten. Eine größere Organisation ist San Egidio, die bekannt ist. Mhm. Aber es gibt eben ganz, ganz viele kleine Versöhnungsinitiativen. Ich will ein Beispiel nennen. Das ist das Kloster Marmoussa in Syrien, das ein Ort der abrahamitischen Gastfreundschaft geworden ist, wo sich Muslime und Christen der Region gegenseitig begegnen. Und wo ein Ort des Friedens geschaffen worden ist. Weiteres Beispiel ist für mich Friedrich Bokan, der aus unserem Bistum stammt. Friedrich Bokan hat auch in diesem Geist von Marmoussa die Organisation Relief and Reconciliation for Syria gegründet, an der libanesisch-syrischen Grenze und jetzt auch in Syrien Friedenshäuser gegründet, wo Kinder und Jugendliche aus christlichen, aus muslimischen, aus schiitischen, aus sunnitischen, aus libanesischen, aus syrischen Familien zusammenkommen und gemeinsam lernen. Und diese Friedenszentren werden geleitet von Würdenträgern aus der christlichen, aus der muslimischen Community. Und das führt dazu, dadurch, dass man nicht jetzt einen interreligiösen Dialog hat, sondern gemeinsam an der Zukunft der Kinder und Jugendlichen arbeitet, das führt dazu, dass in dieser Region es deutlich weniger Konflikte gibt als an anderen Stellen.
Das ist auch etwas oder eine Chance, wo auch jeder Einzelne wahrscheinlich sich einbringen kann, weil das ist ja auch die Frage, wo kann Religion für den Einzelnen, für die Welt auch ein Friedensfaktor sein?
Das ist auch von der Friedensforschung eigentlich in ermutigender Weise gedeckt. Also friedliche Gesellschaften neigen weniger dazu, auch andere Nationen anzugreifen. Aggressive Gesellschaften, in denen auch es zwischen den einzelnen Menschen Gewalt gibt, die neigen auch eher dazu, Angriffskriege gegen andere zu führen. Wenn man sich zum Beispiel das Maß der auch innergesellschaftlichen Gewalt oder der Gewalt gegen Frauen in Russland anguckt, dann merkt man, dieser Krieg wirkt auch auf die Gesellschaft zurück, vergiftet auch die Gesellschaft. Das heißt aber umgekehrt auch, wo ich mich als Einzelner darum bemühe, in einer friedlichen Gesinnung zu leben, da präge ich die Gesellschaft mit und da mache ich meinen kleinen Beitrag dazu, dass auch die Welt ein Stück friedlicher wird. Das hört sich sehr nach Predigtton an, weiß ich, aber das ist im Grunde wissenschaftlich nachgewiesen und auch eine ungeheure Ermutigung. Ich glaube, das ist ja auch in dieser Phase, wo wir gesellschaftliche Spaltung erleben, genau unsere Aufgabe als Christen. Und da zitiere ich jetzt meinen Lieblingssatz, der heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Zuhören ist Platin. Friedensstiftende Haltung beginnt damit, dass ich den anderen sehe und ihm zuhöre.
Wir haben jetzt ganz viel über Frieden gesprochen, aber auch über Konflikte, die verschieden motiviert sind, die einen vielleicht auch so ein bisschen mutlos machen könnten. Deswegen zum Schluss die Frage an Sie. Was gibt Ihnen persönlich Hoffnung, weiter an Frieden zu arbeiten, ganz konkret?
Das sind vor allen Dingen die Friedensinitiativen, die ich vor Ort erlebe. Mhm. Und damit meine ich die ausgesprochenen Friedensinitiativen wie diese Rabbis for Human Rights oder Versöhnungsinitiativen, die ich an anderen Orten erlebe. Das sind aber auch zum Beispiel die Frauen und Männer, die sich in den Tafeln einsetzen oder die für Geflüchtete arbeiten. Wenn wir sagen, kein Frieden ohne Gerechtigkeit, sind für mich alle Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen, Friedensbotinnen und Friedensboten. Und wenn ich auf die vielen Jahre auch meiner Tätigkeit zurückblicke, bin ich so vielen großartigen Menschen begegnet, die für mich diese Friedensbotinnen und Friedensboten sind, dass mir das Mut macht, dass wir ein Gegenmittel haben gegen diese Tendenz des Hasses und der Spaltung, wenn wir einfach versuchen, gute Menschen zu sein.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort von Ihnen. Vielen Dank. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall mit, dass Frieden kein Zustand ist, den man einmal erreicht, sondern man muss daran arbeiten, immer wieder und kontinuierlich. Das ist uns dank Ihnen klar geworden. Ganz vielen Dank, Herr Reidegger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und alles Gute auch weiterhin für Ihre Arbeit. Das war Dr. Jochen Reidegeld vom Institut für Theologie und Frieden. Vielleicht geht's euch wie mir. Wenn man über all das spricht, über ideologisch aufgeladene Politik, religiös gefärbte Machtansprüche, über Krieg, Polarisierung und gesellschaftliche Spaltung, dann kann einen das ziemlich mutlos machen. Und gleichzeitig haben wir heute auch etwas anderes gehört. Dass Frieden mehr ist als das Schweigen der Waffen. Dass Frieden Gerechtigkeit braucht, dass die Würde jedes Menschen nicht verhandelbar ist. Und dass religiöser Glaube nicht nur Konflikte befeuern, sondern auch Versöhnung ermöglichen kann. Ein Satz ist mir besonders hängen geblieben: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, Zuhören ist Platin. Vielleicht beginnt Frieden tatsächlich kleiner, als wir manchmal denken. Nicht zuerst in den großen geopolitischen Strategien, sondern in der Haltung, mit der wir einander begegnen. Wenn euch diese Folge zum Nachdenken gebracht hat, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt uns gerne. Und wenn ihr mögt, teilt die Folge auch mit Menschen, mit denen ihr im Gespräch bleiben wollt. Ich bin Ann-Christine Ladermann, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.